und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Wahrheit irgendwo hier drin. Dein integrativer Psychiatrie-Podcast aus der Karl-Jaspers-Klinik vor den Toren Oldenburgs. Heute reden wir über die posttraumatische Belastungsstörung, warum sich diese entwickelt und wie man diese auch behandeln kann und warum das so wichtig ist. Natürlich, wie immer, aus verschiedenen Perspektiven und ich nicht alleine. Hallo für alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin Emma und ich bin hier mit Deborah.
Hallo.
Und mit Leon.
Hallo.
Aber bevor wir uns damit beschäftigen, müssen wir der Wahrheit ins Auge schauen. Und dementsprechend hat Leon, glaube ich, in die Abgründe der Stigmen geschaut und bringt uns jetzt nochmal einmal kurz auf den Punkt der Zeit, wo denn immer noch manche Leute mit ihrem Gedanken bezüglich der PTBS oder posttraumatischen Belastungsstörung liegen.
Ja, ich war mal wieder im Internet unterwegs auf YouTube, Instagram, TikTok etc. und habe einfach Vorurteile gesammelt und fasse die mal hier zusammen. Der soll sich mal zusammenreißen, das ist doch schon ewig her. Die will sich doch nur wichtig machen mit ihrer Opferrolle. Wer wirklich Schlimmes erlebt hat, redet nicht drüber. Trauma ist doch nur eine Modediagnose, heute ist doch jeder traumatisiert. Missbrauchsopfer werden später selbst zu Tätern. Und mit so jemandem kann man gar keine Beziehung führen, die sind doch alle bindungsgestört.
Okay, wow. Also ich habe mit vielem gerechnet, aber das finde ich jetzt doch ganz schön hart, muss ich sagen.
Ich habe das Gefühl, das wird irgendwie mit jeder Basisfolge schlimmer und härter, was so Menschen über Menschen mit einer psychischen Erkrankung so zu sagen haben.
Ich glaube, wir sind einfach noch viel besser darin geworden, die sozialen Medien in diese Richtung bei uns zu lenken, weil wir ja wahrscheinlich alle auf Social Media in eine etwas anderer Bubble unterwegs sind. Aber naja, irgendwie ja, bin ich jetzt noch gespannter darauf, was du, Deborah, uns erzählst, was denn die PTBS wirklich ist. Sind es nur bindungsgestörte Menschen oder sind es nur Menschen, die sich zum Opfer machen? Erzähl uns bitte, was die International Classification of Disease dazu sagt.
Davor grätsche ich nochmal dazwischen und kündige die Kirsche der Wahrheit an. Die Kirsche der Wahrheit ist unsere Rubrik, wo wir am Ende der Folge nochmal auflösen, was ich jetzt am Anfang hier anteaser. Und zwar zwei Fragen. Zum einen, was hat es mit Kriegszitterern auf sich? Und zum anderen, kann man ein Trauma vererben?
Spannend. Vor allem die zweite Frage finde ich mega spannend, weil wir da auch schon mal mit der Expertin Frau Dr. Professor Golub drüber geredet haben, bezüglich Epigenetik und Traumavererbung. Ich bin gespannt. Aber Deborah, jetzt leg los, erzähl uns, was ist die PTBS denn wirklich?
Genau, wir sprechen ja eigentlich jetzt hier von zwei verschiedenen Begriffen, ne? Wir haben jetzt PTBS, wir haben Trauma schon benannt und ich würde erstmal mit dem Thema Trauma starten, nämlich ist das ja ein Begriff, den wir so im Volksmund immer häufiger verwenden und der für eine Traumafolgestörung notwendig ist, weil die Betroffenen ein traumatisches Ereignis erleben müssen. Was habt ihr denn eigentlich für Vorstellungen, was ein traumatisches Ereignis sein kann?
Gewalt, Krieg, Vertreibung, Naturkatastrophen.
Ja. Ich glaube aber auch, dass es nicht nur Gewalt im herkömmlichen Sinne ist, im Sinne von körperlicher Gewalt, sondern auch, ich glaube, wenn man sich Kinder vorstellt, die vielleicht in einem Elternhaus aufwachsen, wo viel psychische Gewalt vielleicht auch angewandt wird, dann glaube ich auch, dass das zu einem Trauma führen kann, ja.
Da sind jetzt wirklich eigentlich schon ganz, ganz viele wichtige Details dabei bei euren Beschreibungen. Also erstmal kann man ein traumatisches Ereignis so beschreiben, dass es zumindest in einer Definition plötzlich und unerwartet auftreten kann. Das soll oder kann schockieren. Es stellt eine existenzielle Bedrohung oder eine Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit dar. Traumata lösen ein subjektives Gefühl eines intensiven Schreckens, Horrors oder von Hilflosigkeit aus. Aber wie du, Emma, jetzt gerade schon richtig beschrieben hast, ist das irgendwie so ein bisschen schwierig. Und im ICD-10, und da greife ich jetzt so ein bisschen auf Leons Beschreibung zurück, wird auch unterschieden zwischen Typ-1-Trauma und Typ-2-Trauma. Habt ihr das schon mal gehört?
Ja, tatsächlich schon. Und ich glaube, das hatte doch was damit zu tun, ob es jetzt ein Ereignis war oder ob es über eine längere Zeit irgendwie vorherrschte, richtig?
Genau, sehr gut. Also das Typ-1-Trauma ist ein singulär traumatisches Ereignis, zum Beispiel ein Verkehrsunfall oder ein Überfall, ein Raubüberfall zum Beispiel. Und ein Typ-2-Trauma sind kumulative, also manchmal auch bereits früh in der Kindheit einsetzende und sich wiederholende Traumata. Also das kann zum Beispiel fortgesetzter sexueller Missbrauch sein, aber auch Krieg. Und dann unterscheidet man auch zwischen man-made Disasters, also von Menschen erschaffene Traumata, oder Katastrophen, zum Beispiel wie Naturkatastrophen, Tsunamis, Erdbeben. Das heißt, jetzt haben wir ja so ein bisschen das Versuch, oder kann man das so versucht, ein bisschen einzuordnen, Typ 1, Typ 2, also singulär oder auch sich wiederholende und man-made oder nicht man-made Traumata. Was glaubt ihr denn für die Prognose? Welche Kombination ist denn eigentlich am schwerwiegendsten? Also löst die schwerwiegendsten Folgen aus für die Betroffenen?
Ich würde sagen, wenn es sequenziell ist, also häufiger vorkommt und von Menschen ausgelöst wird.
Ganz genau. Es hat ganz viel mit der eigenen Bewertung und der also Weltvorstellung zu tun, ne? Also wenn zum Beispiel im Familienkontext ein sexueller Missbrauch oder ein Übergriff erfolgt, passt das möglicherweise gar nicht zu den eigenen Weltvorstellungen im Sinne von meine Eltern schützen mich. Und dass diese Erschütterung, die ja auch als Definition da ist, ne? Schockiert, das erschüttert, kann auch da zu dieser Bedrohlichkeit führen, im Sinne von, ich bin gar nicht mehr sicher. Aber da kommen wir im Verlauf noch drauf, vor allen Dingen auch im in der Therapie von Traumafolgestörungen. Was mir jetzt noch wichtig ist, nochmal zu betonen, ist, dass nicht alle Menschen auf ein traumatisches Erlebnis, die wir jetzt gerade benannt haben, mit einer Traumafolgestörung reagieren.
Und ich habe interessanterweise eine Studie gefunden aus den USA, wo es sogar heißt, 60% aller Menschen erleben in ihrem Leben ein Trauma. Und die Zahl derjenigen, wir haben ja immer gesagt, Traumaereignis und Traumatisierung sind nicht gleichzusetzen. Was glaubt ihr denn, wie groß der Teil der Betroffenen ist, die daraufhin eine Traumafolgestörung, also eine posttraumatische Belastungsstörung, um konkret zu sein, entwickelt haben? Also es ist auch nochmal...
Oh, finde ich schwierig. Ja. Ich glaube, ich würde irgendwie so sagen, einfach jetzt mal, ohne dass ich eine Ahnung habe, 50%.
Na, ich würde schon sagen, ein bisschen weniger, aber
Leon,
also,
bitte.
Es sind 20% der Frauen und 8% der Männer. Also wirklich ein kleiner Teil derjenigen, die ein Trauma erleben, entwickeln darauf eine posttraumatische Belastungsstörung. Bei sexueller Gewalt ist die Zahl jedoch deutlich höher, aber evolutionär gesehen ist der Mensch eigentlich ein Traumaüberwinder, und wenn da genug Ressourcen da sind, können wir auch mit solchen wirklich schrecklichen und manchmal eigentlich unerträglichen Situationen umgehen.
Die Symptome, die nach einem Trauma entstehen oder auch verzögert entstehen, sind meistens eine normale Reaktion auf ein abnormales Ereignis. Nur wenn die Symptome dann länger als über ein gewisses Zeitkriterium anhalten, sind die Kriterien einer Traumafolgestörung erfüllt.
Und dann sind es aber ja auch noch ganz besondere Symptome, die ich jetzt so vor Augen habe, oder? Also es ist ja jetzt nicht so, dass es dann einfach ist, okay, ich habe das erlebt und irgendwie merke ich, mir geht's immer noch schlechter mit. Also das ist dann ja keine Traumafolgestörung in dem Sinne einer PTBS, sondern was waren das nochmal für Symptome?
Also das ICD-10 beschreibt quasi so Symptom-Trias, also neben der traumatischen Situation, die eine Bedrohung oder eine tiefgreifende Verzweiflung auslöst bei den Betroffenen, gibt es einmal das Wiedererleben. Also das können Erinnerungen, Albträume, Intrusion oder Flashbacks sein, die für die Betroffenen total aversive Zustände eigentlich so auslösen. Also ungewollt treten Bilder auf, die Betroffenen haben eigentlich so das Gefühl, wieder in dieser traumatischen Situation zu sein und ja, werden immer wieder daran auch erinnert. Und vor allen Dingen tritt das auf, wenn ja zum Beispiel bestimmte Reize der Situation, der traumatischen Situation ähneln und dann ganz ungewollt. Ne? Das ist wirklich ein ganz schrecklicher Zustand.
Und das finde ich so krass, weil ich habe in Vorbereitung auf die Folge auch teilweise so Zitate von Betroffenen gelesen. Und da hieß es wirklich auch, dass sie teilweise einen Autounfall hatten, der total traumatisch für sie war und dann irgendwie im Radio nur von einem anderen Autounfall gesprochen wurde. Und das hat schon gereicht, als dass sie sich wieder so gefühlt haben, als wären sie in diesem Auto, was da umhergeschleudert wurde oder ähnliches. Und also von dem Betreten eines Autos war gar nicht die Rede. Also das ist in der Situation, wo der Betroffene das geschildert hat, gar nicht mehr möglich gewesen. Aber selbst wenn im Radio davon berichtet wurde, dass es einen Autounfall gegeben hat, war diese Person total wieder in dem alten Film, sage ich jetzt mal.
Genau, das können ganz unterschiedliche Reize sein, die zu einem Wiedererleben oder zu den anderen Kriterien führen können. Das können auch Gerüche sein, Geräusche, Menschen, die Betroffenen oder die Ähnlichkeiten haben mit Menschen, die in dem Traumata, also in dem Trauma möglicherweise vor Ort gewesen sind. Also es kann wirklich ganz, ganz unterschiedlich sein.
Kannst du vielleicht kurz erklären nochmal, was diese Flashbacks denn auch genau sind?
Also Flashbacks, wie der Begriff, das ist ja so ein englischer Begriff, der ja eigentlich beschreibt, ne, wieder zurückversetzt, könnte man, also so würde ich das jetzt übersetzen. Also, dass sich die Betroffenen wieder zurückversetzt fühlen in diese Zeit, in diesen Moment, in diese Situation und sich das dann auch genau so anfühlt für die Betroffenen.
Vielleicht einfach ein paar Beispiele aus dem Alltag, die viele vielleicht kennen, ist vielleicht das Essen der Kindheit, wo man auf einmal sich wieder fühlt, als wäre man in der Kindheit. Also es sind positivere Beispiele. Oder wenn man den Geruch eines Ex-Partners, einer Ex-Partnerin auf einmal riecht und auf einmal wieder das Gefühl auftaucht, wie es damals war. Man wird so zurückgerissen in die Situation.
Genau, und das können auch Körperempfindungen sein. Das können Geschmäcker sein. Als weiteres Kriterium wird Vermeidungsverhalten benannt, also dass die betroffene Situation vermeiden, die an das traumatische Erlebnis erinnern, also zum Beispiel nicht mehr mit dem Flugzeug fliegen, nicht mehr Auto fahren, das hatten wir ja gerade schon als Beispiel, bestimmte Menschen meiden, bestimmte Situationen wie Konzerte vermeiden, sich häufig auch mit Hobbys nicht mehr auseinandersetzen, also zum Beispiel irgendwie nicht mehr zum Sport gehen oder so. Alles Verhaltensweisen, die eine Auseinandersetzung mit potenziell traumatischen Reizen verhindern. Und dann kommt als drittes Symptom Trias das Thema Traumagedächtnis. Was stellt ihr euch unter Traumagedächtnis vor?
Also ich habe tatsächlich eine ganz genaue Vorstellung, denn im medizinischen Teil wird es auch noch sehr genau darum gehen. Aber für mich ist ein Traumagedächtnis das, was gleichzeitig eigentlich gar nicht so richtig die Erinnerung an den Moment hat, auf der anderen Seite aber eine total emotionale Erinnerung an diesen Moment hat. Also dass man irgendwie diese Situation, die man da erlebt hat, gar nicht richtig für sich sortiert, eingeordnet und im Langzeitgedächtnis abgespeichert hat, sondern es ist eher zwischengelagert und mit einer intensiven Emotion gekoppelt und kann dann immer dort wieder ja zwischendurch aufploppen, weil es halt eben nicht abgespeichert ist, irgendwo geordnet, sondern einfach ungeordnet irgendwo rumfliegt, aber mit total emotionalen Dingen behaftet.
Ja, also das kann man wirklich ganz gut so beschreiben, Emma. Also am Ende ist es nichts anderes als so Amnesien.
Die hippokampale Amnesie auch.
Ah, ja. Genau. Also Traumagedächtnis kann man auch als fragmentiertes Gedächtnis beschreiben. Also Betroffene erinnern häufig die traumatische Situation, wenn wir mal bei so einem Autounfall bleiben, bruchstückhaft. Manche Teile werden nicht mehr erinnert. Zum Beispiel, wie bin ich eigentlich ins Krankenhaus gekommen? Ist weg, die Erinnerung. Dann kann das aber auch ungeordnet sein, also gar nicht in der richtigen Reihenfolge. Also man kann sich das wie so ein Puzzle vorstellen, wo manche Puzzleteile fehlen und manche aber auch nicht richtig mehr zusammenpassen. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium, was man auch in der Therapie dann nochmal ganz genauer sich anschaut und das auch behandelt. Und als weiterer Punkt gehören dann auch anhaltende Symptome einer erhöhten psychischen Sensitivität und Erregung. Das wird als Hyperarousal bezeichnet. Der Körper ist eigentlich ganz erregt und bereitet sich, so könnte man sagen, auf eine Gefahrensituation vor. Also er ist sozusagen hochsensibel auf Geräusche, auf alles das, was ihm Hinweise geben könnte, so jetzt kommt wie früher im Dschungel gleich der Säbelzahntiger auf mich zu und ich muss entweder in den Kampf gehen, in die Flucht oder in die Erstarrung. Und das ist vor allen Dingen, wenn das anhaltend ist, kann das halt zum Beispiel zu hohen Anspannungen oder Muskelschmerzen, zu Schlafstörungen, zu Konzentrationsstörungen führen. Also so eine Übererregung des Körpers. Und jetzt als letzter Punkt ist noch ganz wichtig bei der PTBS zu nennen, dass es auch ein Zeitkriterium umfasst, nämlich, dass die Symptome, die ich jetzt gerade benannt habe, innerhalb von 6 Monaten nach dem Trauma auftreten, also verzögert.
Ja, ich glaube, das hat jetzt eigentlich schon mal sehr gut beschrieben, was die PTBS eigentlich ist und was wir darunter verstehen. Und ich habe das Gefühl, wir sind jetzt auf einem guten Level, nochmal weiter darüber zu sprechen, auch wie viele Leute das überhaupt haben, wie die Prävalenz ist und so weiter und so fort. Stimmt ihr mir zu?
Ja, ich habe ein bisschen im Kloß im Hals heute den ganzen Tag. Seht mir das bitte nach. Ich habe so ein bisschen, bin ein bisschen erkältet, aber ich halte mich tapfer.
Okay, sehr gut. Ja, dann lasst uns doch noch ein bisschen darüber sprechen, um das noch so ein bisschen greifbarer zu machen, wie die Epidemiologie aussieht, die Risikofaktoren und so weiter. Und interpersonelle Traumatisierung, wie zum Beispiel sexualisierte Gewalt, sind mit einem höheren Risiko für die Entwicklung einer PTBS in Verbindung gebracht. Teilweise auch im Vergleich zu der Gewalt, die jetzt zum Beispiel Körperverletzung also darstellt. Also da gibt es tatsächlich Studien, die ich gelesen habe, dass sexualisierte Gewalt nochmal ein viel höheres Risiko bieten, dass die Menschen eine PTBS entwickeln im Vergleich zu anderer körperlicher Gewalt. Das ist vielleicht nochmal ganz spannend, weil ich finde, dass es auch gut mit einer Aussage zusammenpasst, Deborah, dass das Weltbild so erschüttert wird, weil das ja einfach eine ziemlich, ziemlich, ziemlich erschütternde und ziemlich schlimme Tat ist. Genau, und dementsprechend sieht man halt auch, dass 55% aller Menschen, die Opfer sexueller Gewalt wurden, eine PTBS entwickeln. Also hier nochmal, um das in den Kontext zu bringen. Und im Vergleich dazu sieht man, dass nur 5% aller Menschen, die eine Naturkatastrophe erlebt haben, an einer PTBS erleiden. Also da haben wir wieder dieses Man-Made-Trauma und das, was halt nicht von Menschen auf jeden Fall direkt beeinflusst ist, im Endeffekt Naturkatastrophen. Ne, ist ja bezüglich Klima nochmal ein anderes Thema, aber es ist nicht direkt man-made. Also, es ist im Endeffekt so, dass in Deutschland 20,9% aller Männer und 28% der Frauen mindestens ein traumatisches Ereignis während ihres Lebens erleben, was aber ja noch nicht direkt heißt, dass diese dann auch eine PTBS entwickeln. Aber das zeigt jetzt nochmal das Risiko der Gruppen, was wir ja gerade schon so ein bisschen versucht haben zu veranschaulichen, wieder. Und die Einmonatsprävalenz in der Gesamtbevölkerung liegt bei 0,7 bis 2,0%. Und da liegen tatsächlich die Frauen etwas höher, weil die haben eine Einmonatsprävalenz von 2,3% und die Männer von 2,1. Aber wir müssen auch berücksichtigen, es gibt wahrscheinlich auch noch eine hohe Dunkelziffer, weil viele Menschen, die Traumata erlebt haben, ja auch anders irgendwie copen, vielleicht auch in anderen Erkrankungen sich eher dann in den Statistiken widerspiegeln, wie zum Beispiel bei Suchterkrankungen und Ähnlichem, wo dann ja auch versucht wird, zum Beispiel dieses Hyperarousal irgendwie zu deckeln.
Es gibt ja auch Risikofaktoren, auch die noch nach dem Traumaereignis auftreten können. Ich glaube, das ist nochmal wichtig und passt vielleicht an dieser Stelle ganz gut rein, dass auch da zum Beispiel Faktoren wie die eigene Bewertung des Traumas, die soziale Unterstützung, aber auch die Anerkennung als zum Beispiel als Traumaopfer, zum Beispiel Risikofaktoren beziehungsweise protektive Faktoren sein können. Ne? Und ich glaube, vielleicht ist das auch nochmal so ein wenn wir uns verschiedene Länder anschauen, nochmal auch da möglicherweise die Erklärung für den Umgang und dann auch die Trauma-Folgestörung. Was meint ihr dazu?
Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Es wurde ja auch in Studien gezeigt, dass zum Beispiel in Ländern, wo zum Beispiel Bürgerkriege vorherrschen, dass dort das Risiko, dass man traumatisiert ist, viel, viel höher ist. Auf der einen Seite, weil dort natürlich traumatische Ereignisse häufiger auftreten, auf der anderen Seite aber auch, weil irgendwie alle dieses Schicksal teilen und da auch häufiger dann vielleicht gesagt wird, ah, okay, du bist jetzt traumatisiert, weil irgendwie sind alle so, ja, wir haben es ja jetzt irgendwie alle erlebt. Und da dann nochmal zu sagen, okay, und du hast jetzt eine PTBS und dir wird das jetzt zugestanden und du hast das jetzt das Recht sozusagen daran zu erkranken und andere nicht. Ich glaube, das ist was, was da echt noch doll mit reinspielt. Und auf der anderen Seite auch eine Selbstwirksamkeit irgendwie, ne? Also ich glaube, dass so Kontrollverlust in dieser Situation auch eine Riesensache ist. Und wenn man danach aber so eine gewisse Selbstwirksamkeit erlebt, dass man weiß, okay, ich kann jetzt hier was machen, ich kann selbstwirksam sein, ich kann mir Kontrolle zurückholen, dass es auch ein protektiver Faktor sein kann, der ja auch nicht überall gegeben ist, wenn es zum Beispiel auch da wieder Trauma 1, Trauma 2, wenn man da so ein Trauma 2 hat, was immer wieder auftritt, dann ist es ja auch schwierig, eine Selbstwirksamkeit vielleicht zu erleben, als wenn es jetzt ein einmaliges Ereignis ist, wo man danach selber an seiner Genesung arbeiten kann.
Ja, und ein ganz klassischer und typischer Fall leider, den ich in meiner klinischen Arbeit häufig begegne, ist, dass zum Beispiel Opfer sexueller Gewalt, wo die Täter Teil des Familien- und Bekanntensystems sind, dass die nach dem Trauma sich zum Beispiel Familienangehörigen anvertrauen, diese aber sagen, nee, das kann doch gar nicht sein, oder die das Trauma verleugnen und weiter mit den Tätern zum Beispiel Kontakt haben.
Ja, das glaube ich auch. Und ich finde es genau deswegen auch nochmal spannend, sich anzuschauen, okay, was sind denn auch andere Erkrankungen, die komorbide sozusagen auftreten in diesem Kontext? Und da, ich weiß nicht, habt ihr da vielleicht eine Idee? Wenn wir vor allem auch wieder so generell an Stress im Kopf denken, da habe ich euch ja jetzt schon wirklich oft genug was drüber erzählt. Vielleicht könnt ihr euch da herleiten, welche anderen Erkrankungen noch eine Rolle spielen könnten.
Also zuerst vielleicht nochmal, dass eben auch die Heilung schnell möglich ist. Also ich habe nochmal geguckt, 80-90%, da verschwinden die Symptome dann auch wieder und bei vielen auch schon innerhalb der ersten 3 Monate. Also nur um Betroffenen vielleicht etwas Mut zu machen, die gerade durch so etwas gehen, dass es eben nicht unbedingt dazu führen muss oder in vielen Formen eben nicht mal dazu führt, dass man eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt und sich da auch die Symptomatik bei den allermeisten widerlegen kann. Aber natürlich gibt es viele Fälle, wo so schlimme Sachen passiert sind, dass es nicht so ist. Und dann gibt es auch weitere körperliche Beschwerden kann es geben und einfach Depressionen, Angststörungen, Suchterkrankungen. Also ich glaube, da ist die Palette relativ breit gefächert, oder?
Wenn wir so über so Traumatisierungen reden, dann finde ich, denkt man die ganze Zeit an einen enormen Stress. Und wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, auch wenn die Amygdala dann mit betroffen ist und dann gibt es noch mehr Stress im Kopf und das bedingt sich auch alles irgendwie gegenseitig. Und deswegen machen Depression, Angststörung oder auch Suchterkrankungen natürlich total Sinn, wo man halt auch sagen kann, okay, eine Abhängigkeitserkrankung kann sich ja auch dadurch entwickeln, dass man einfach dann vielleicht auch ungesunde Coping-Strategien entwickelt, dass man sagt, okay, das belastet mich total. Ich habe die ganze Zeit dieses Hyper-Arousal, ich habe diese Flashbacks und ich möchte das einfach nur abschalten und loswerden, diesen Stress in meinem Kopf. Und dann sind natürlich auch gewisse Substanzen vielleicht ganz günstig im Sinne von, wie gehe ich jetzt damit um, ohne das zu verarbeiten, ohne mich damit auseinanderzusetzen und mich vielleicht in einem gewissen Sinne abzuschießen. Was ja irgendwo, also ich will jetzt nicht sagen, das ist gut und das macht Sinn, aber für mich macht es einfach Sinn, wenn ich mich in diese Perspektive der Betroffenen hineinversetze, warum, also dass ich einfach versuche nachzuvollziehen, okay, warum passiert das? Und ich finde, das macht schon irgendwo Sinn, dass das passiert oder das Risiko besteht, dass das halt passiert.
Die Aufrechterhaltung, also nämlich das Vermeidungsverhalten, ist die Konsequenz der negativen Verstärkung. Was ist nochmal die negative Verstärkung? Das ist so das, in meiner Approbationsprüfung ist das irgendwie so ein Punkt, den habe ich gefühlt hoch und runter immer wieder mir vorgesagt. Habt ihr das noch im Kopf? Was bedeutet negative Verstärkung?
Also ich bin dafür, dass Leon das beantwortet, weil der muss ja auch irgendwann mal eine Approbationsprüfung machen und könnte das gefragt werden.
Negative Verstärkung ist nicht Bestrafung.
Genau, das wäre ja, wenn auf eine Reaktion eine negative Konsequenz folgt, ne? Also oder auf ein Verhalten eine negative Konsequenz folgt. Genau. Was ist denn aber eine negative Verstärkung?
Dadurch, dass ich etwas vermeide, also was mir eigentlich Unlust bereitet.
Sehr gut, genau. Also
Leon, du wirst sowas von bestehen.
Also wunderbar. Das ist auf jeden Fall schon mal super. Deiner Approbation steht nichts mehr im Wege.
Ist, genau. Leon, ist das schon offiziell jetzt? Ist das offiziell?
Ja,
hast du?
Von meiner Seite schon, ja. Ich unterschreibe dir das
gerne.
Genau, also das Ausbleiben einer negativen Konsequenz, also zum Beispiel aversive Gefühle, führt zur Aufrechterhaltung des Verhaltens, ne? Und das ist ganz, ganz wichtig. Also, dass eigentlich dahinter eigentlich steht, na, ich möchte dieses Gefühl nicht mehr erleben. Also ich vermeide Situationen, die mich an das traumatische Erlebnis erinnern, um dieses Gefühl, was ich dann möglicherweise wieder erlebe, zu verhindern, ne?
Ja, Beispiel Krankenhaus zum Beispiel. Wenn jetzt eine betroffene Person ein traumatisches Erlebnis im Krankenhaus hatte, dann könnte man im Rahmen der negativen Verstärkung ja davon ausgehen, dass jemand mit dieser Art von Traumatisierung das Krankenhaus zum Beispiel einfach nicht mehr betritt. Und dadurch keine negativen Gefühle auf. Und dann ist es ja irgendwo auch total logisch, dass man dann das nicht mehr betritt, weil niemand von uns hat Bock auf diese negativen Gefühle. Auch wenn natürlich alle Gefühle wichtig und richtig sind. Aber es ist natürlich schöner, diese nicht zu empfinden. Und das, finde ich, macht total Sinn, dass man solche Sachen dann vermeidet. Aber dass das das dann halt auch wieder bestärkt, macht auch Sinn. Ja.
Naja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist nämlich Teil, warum wir ja dann auch von einer Erkrankung sprechen, weil Erkrankung ja laut WHO-Definition ja auch zu einer Beeinträchtigung und Leid führen. Und man könnte jetzt hier erstmal sagen, ja gut, dann verhindert oder vermeidet man jetzt bestimmte Situationen. Aber wenn ich jetzt langfristig gesehen nicht mehr ins Krankenhaus gehe und dadurch zum Beispiel andere Erkrankungen nicht mehr behandeln lassen kann, führt das ja langfristig zu einer negativen Konsequenz. Und deswegen sprechen wir ja auch von Erkrankungen, weil natürlich gibt es eine normale Reaktion auf unnormale Ereignisse, dass man sagt, na gut, dann ist man ein bisschen vorsichtiger, aber wenn ich nicht mehr ins Krankenhaus gehe, um mich dort behandeln zu lassen, aufgrund von vielleicht einer ganz anderen Thematik, ist das etwas, was ja der Person dann auch schaden würde.
Und was ja auch irgendwo mega belastet.
Genau, und deswegen ist eine Behandlung so wichtig, dass man da auch sagt, naja, wir müssen halt dieses Vermeidungsverhalten in irgendeiner Form auch reduzieren, ne? Um halt die Lebensqualität auch der Betroffenen zu erhalten. Was sagen denn die anderen Perspektiven? Wir sind ja hier integrativ unterwegs, Leon. Wie entstehen eigentlich Traumata?
Nein, das ist total spannend. Nämlich die systemische Perspektive sagt, es gibt im Grunde keine spezifisch systemische Traumatheorie, weil wie ein Trauma entsteht, haben wir ja gehört. Also es ist ja, ne, also traumatisches Ereignis kann dazu führen, dass wie eine Traumatisierung entsteht, dass Traumafolgestörungen entwickelt werden. Aber das systemische Denken birgt einige Vorteile, nämlich weil, die wir auch schon häufiger gehört haben, nämlich dass man den Kontext, also den Zusammenhang mit einbezieht, dass man flexibler ist im Setting, also vielleicht auch mehr in der Therapie mehr Personen mit einbezieht und auch das familiäre Umfeld. Oder dass man auch transkulturell mit Dolmetschern und KulturvermittlerInnen arbeitet, um nur einige zu nennen. Aber am Anfang steht der Lösungsfokus und der Ressourcenfokus, der häufig bei so schrecklichen Dingen in den Hintergrund geraten kann. Und die Arbeit mit traumatisierten Menschen ist immer auch eine therapeutische Herausforderung, weil sie auch die Therapeutinnen mit der eigenen Verletzlichkeit konfrontiert. Und da gerät man vielleicht in die Gefahr einer Problemtrance, wie die SystemikerInnen das nennen, dass man sich so sehr, dass man eigentlich hypnotisiert wird von dem Schrecken. Deswegen versucht die systemische Perspektive immer wieder ressourcen- und lösungsorientiert zu handeln und den Fokus nicht nur auf das Schreckliche zu legen. Denn was sie auch hat, ist ein narrativen Ansatz, weil die eigentliche Herausforderung besteht darin, dass eine Traumatisierung den inneren Faden der eigenen Lebensgeschichte zerreißt. Und was wir brauchen, ist eigentlich eine kohärente Lebensgeschichte. Wir haben ja auch schon einmal gehört, dass es einmal vielleicht dieses Welt- und Menschenbild einfach sprengen kann, was man davor hatte, aber auch, dass das Traumagedächtnis vielleicht Erinnerungen in fragmentarische Formen dann bringt. Und wir erzählen uns unser Leben eigentlich immer in einer halbwegs stimmigen Geschichte. So bin ich geworden, so mache ich weiter, so bin ich und so ist die Welt. Und traumatische Erfahrungen können diesen Erzählfluss unterbrechen. Und dieses eine Kapitel scheint alles zu dominieren, so dieses Kapitel des Schreckens. Und da wieder das einzubetten in eine Lebenserzählung, die zeigt, das ist nicht alles. Und das Trauma ist nicht der dominante Plot.
Also, dass man dem Trauma so ein bisschen das Gewicht nimmt und sagt, hey, okay, das ist passiert und es war mega, mega, mega schrecklich, aber es definiert weder dich noch deine Lebensgeschichte. Der Teil, der drumherum existiert in deinem Lebenssystem, existiert immer noch und macht, also dieses eine Ereignis macht jetzt nicht alles andere irgendwie wett.
Einmal kann eben der narrative Ansatz helfen, da eben eine stimmige Lebenserzählung hinzubekommen. Es wird der Kontext einfach auch immer mit einbezogen. Wir haben es vorhin schon gehört. Emma, du hast dieses Beispiel gegeben. Ich gebe mal ein ähnliches Beispiel. Wenn man ein algerisches Ehepaar, das ringt mit den Folgen der Vergewaltigung, die die Frau vor Jahrzehnten erlebt hat. Und damals in Algerien war sie aber umgeben von Frauen mit ganz vielen ähnlichen Erfahrungen und empfand weniger Scham. Als sie dann aber nach Deutschland gekommen ist, war sie auf einmal die Einzige. Und dann brach diese Last auf. Und das ist nochmal etwas, was irgendwie verdeutlicht werden kann in der systemischen Therapie. Ob man als krank oder gesund gilt, ist nicht einfach eine Frage von innerer Stärke, sondern auch immer eine Frage des Kontextes, in dem man ist. Und
ah, spannend. Also, dass im Endeffekt das System, was einen umgibt, auch so ein bisschen die Macht darüber hat, ob so ein Trauma jetzt wirklich sich in der Art belastend auslebt. Wie es dann war, hängt davon ab, mit wem wir uns auch umgeben, inwiefern man verstanden wird, inwiefern auch das Ereignis vielleicht als belastend dargestellt wird.
Genau, oder ob es ein Kollektiv oder ein Einzelschicksal ist. Oder, also das war jetzt ein sehr eindrückliches Beispiel, aber eben was so genuin systemisch ist, ist diesen Kontext, auch diesen Kulturkontext, sich nochmal anzugucken, wo fand das eigentlich statt und wie wirkt das nochmal mit rein? Und natürlich, systemische Hausmarke ist die Familie mit reinzunehmen. Also was gibt es da vielleicht für Familienresilienz auch als wichtige Ressource, generell das soziale Umfeld. Und die Familie kann, wenn sie trägt und zusammenhält, eigentlich wie ein Immunsystem wirken. Und Trauma wird auch als Infektionskrankheit beschrieben und die Familie kann, also weil sie eben auch weitergegeben kann in der Familie, gleichzeitig kann es eben aber auch eine immunisierende Wirkung haben, wenn man weiß, man kann da auf andere zählen im Schutz dieses Netzes. Und deswegen kann man da auch so ein bisschen in der therapeutischen Arbeit, ich nehme das jetzt einfach mal mit rein, so ein bisschen mit Genogrammen arbeiten, also so über die Generationen hinweg gucken, wie Trauma vielleicht fortwirkt oder was auch an schützenden Faktoren da ist. Genau, das sind so die systemischen Beiträge und natürlich die grundsätzliche Skepsis vor Diagnosen. Also die Kategorisierung einer dramatischen Erfahrung als Erkrankung ist vielleicht, kann man auf jeden Fall auch problematisieren, weil sie ja die soziale und politische Dimension zum Beispiel bei Verfolgung, bei Krieg, bei sexueller Gewalt verschleiern kann. Und die systemische Sichtweise verengt sich deshalb nicht auf das Störungsbild oder auf die Diagnose, weil das auch zu Distanz führen kann in der therapeutischen Beziehung, sondern immer auch einfach um die Systembedingungen, Kontext.
Ich finde, das macht es halt auch individuell irgendwie, weil ich finde, so Diagnosen, finde ich, sind immer sehr verallgemeinernd auch und nicht sehr personenspezifisch. Und dadurch, dass man da vielleicht auch so ein bisschen skeptisch ist, bezieht man die Person mit dem individuellen Trauma, mit der individuellen Geschichte vielleicht mehr mit ein, als wenn man sagt, okay, du bist jetzt eine von so und so vielen mit dem Trauma und wir behandeln das jetzt irgendwie nach Schema X oder so. Obwohl es natürlich immer um eine individualisierte Therapie bei allen Perspektiven geht. Aber ich finde, das arbeitet die systemische Perspektive hier an dieser Stelle, finde ich, nochmal schön heraus.
Naja, und dieser Begriff des Symptomträgers oder Symptomträgerin ist mir jetzt gerade nochmal so ein bisschen vor Augen gekommen, weil gerade in der Thematik Traumafolgestörung könnte man sich ja auch immer noch mal so, gerade wenn es Man-Made-Trauma sind, da noch mal die andere Perspektive anschauen. Ne? Wenn wir uns zum Beispiel den Täter anschauen, ja, wo man dann sagt, naja, wie kann man bestimmte Sachen machen auch, ne? Und da ist ja auch ganz viel Pathologie irgendwie da, wenn man da mal hinschauen würde. Aber Opfer häufig dann die Symptome tragen und nach außen tragen und das auch nochmal mit aus dieser Perspektive, systemischen Perspektive auch nochmal so eine ganz andere Bedeutung hat, ne? Also das, weil gerade das Thema Schuld, Scham ist ja etwas, was wir in der Behandlung ganz, ganz häufig was uns häufig begegnet, mir ganz häufig begegnet, und das auch so ein bisschen zu entschärfen im Sinne von, okay, du hast jetzt vielleicht ein Symptom, ne? Aber das hat nichts mit, ja, du bist aber schuld da dran oder wegen dir ist das jetzt passiert, ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass das ganz, ganz entlastend und hilfreich für Betroffene sein kann.
Ja, das ist ein guter Punkt. Und in dem Sinne, SymptomträgerInnen, denen wurde das ja eigentlich zugetragen. Niemand hat sich das ausgesucht und trotzdem müssen sie damit umgehen. Und auch das vielleicht nochmal wichtig, trotz dieses auch Ressourcen- und Lösungsfokus der systemischen Therapie geht es nicht darum, das Grauen zu verharmlosen, sondern es in die eigene Erzählung einzufügen und trotzdem Ja zum Leben zu sagen am Ende.
Das hast du total schön gesagt, Leon. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie du so aus dem Nichts so poetische Formulierungen hinbekommst. Da sollte ich mir nochmal eine Scheibe von abschneiden.
Das ist aber ein Zitat von Viktor Frankl.
Was dir spontan eingefallen ist, oder wie?
Über den bin ich zur Psyche, ich liebe den. Der ist eigentlich Logotherapeut, aber der hat selbst, war im Konzentrationslager und hat als Psychologe, Neurologe ein Buch darüber geschrieben. Und das heißt trotzdem Ja zum Leben sagen.
In deinen Kopf würde ich gerne mal reinschauen. Aber naja, lieber du kannst nicht. Uns ein bisschen, lieber nicht, du kannst uns ein bisschen mehr von deinem Kopf zeigen, indem du jetzt auch noch mal ein bisschen über die tiefenpsychologische Sicht redest und was die aber von dem Trauma
ich
hält.
Vielleicht nur einmal ergänzen, um auch noch mal zu sagen, Viktor Frankl habe ich auch in meiner Bachelorarbeit zitiert, wollte ich noch mal sagen, mit meiner Einleitung. Also ich habe da auch Berührungspunkte, so.
Sehr schön.
Ich jetzt da auch durch euch.
Ich frage später, was Viktor Frankl zur Autonomie sagt.
Wir müssen die Zeit im Blick behalten.
Ich habe schon so oft versucht, jetzt zur Tiefenpsychologie überzuleiten und immer erfolglos.
Okay, Tiefenpsychologie. Ich fange an mit der psychoanalytischen Perspektive. Und die betonen die Bedeutung innerer Repräsentanzen. Ich mache mal ein Beispiel, vor allem bei frühkindlichen Traumata. Wir haben ja von Typ 2 Traumatisierungen gesprochen, also wenn sich so etwas anhäuft und eben auch von Man-Made Disasters, also ich nehme mal diese schlimmste Form von Traumatisierung, dann kann etwas entstehen, was Täterintrojekt genannt wird. Also eine Ablagerung eigentlich dieser Beziehungserfahrung, die man da gemacht hat. Und das kann zu unbewussten Wiederholungen des Traumas führen. Oft zum Beispiel in Form von autoaggressiven Mustern oder auch, dass man vielleicht eher eben so einen Teil dieser Erfahrung in sich trägt. Und gleichzeitig werden traumatische Erfahrungen von der Erinnerung abgespalten, was dann eine integrierende Verarbeitung verhindert und einfach eine negative verinnerlichte Beziehungserfahrung eigentlich entstehen lässt. Also pathogene Objektrepräsentanzen nennt sich das. Und das scheint erstmal, dass es so ein bisschen unveränderbar ist. Und die Verarbeitungskapazität hängt von der Reife der Ich-Funktion ab. Also inwiefern ich mich selbst steuern kann, meine Emotionen, mich gut wahrnehmen kann. Und so frühe Traumatisierungen gelten deswegen als besonders gravierend, vor allem wenn sie von Bezugspersonen ausgehen. Und da kommt es nämlich zu so einem Clinch, einer unauflösbaren Vermischung von Wünschen. Einerseits will man ja Schutz, ne? Es sind irgendwie meine Eltern oder und ich bin Schutzbefohlener. Und gleichzeitig geht da auch eine Bedrohung aus. Und typisch ist dann die Identifizierung mit dem Aggressor, also dass man, wodurch trotz Destruktivität eine intensive Bindung an eigentlich denjenigen, der mir Gewalt antut, entsteht. Und das ist natürlich fürchterlich. Und mit der Verinnerlichung einer solchen Beziehung entwickelt sich so ein übermächtiges Bild des anderen in sich selbst und sehr abwertende Ideen von sich selbst. Also ich bin wertlos, ich bin schuldig. Aber diese Schuldzuschreibungen geben so ein bisschen Kontrolle, ja. Ich hätte es auch verhindern können. Aber es wird, also irgendwie wird auf einmal der einem Gewalt angetan hat, in Schutz genommen und man selbst wird stattdessen abgewertet.
In der kognitiven Verhaltenstherapie spricht man von kognitiver Dissonanz an dieser Stelle. Also, dass so bestimmte, also zwei Weltanschauungen, zwei Annahmen nicht miteinander kompatibel sind, nicht zusammenpassen. sodass versucht wird, in irgendeiner Form eine Logik in eine nicht logische Situation zu bringen. Also ich muss irgendwie schuld daran gewesen sein, weil sonst kann das einfach nicht passieren. Sonst hätte das nicht passieren können. Und so unser Gehirn funktioniert erstmal so, dass wir versuchen, Diskrepanzen irgendwie zu regulieren. Und das passt ja eigentlich ganz schön in deine Beschreibung. Und auch in das autoaggressive Verhalten oder zum Beispiel so auch die Frage, werden Opfer immer Täter? Also dass es da irgendwie zu eigentlich ein Versuch zu kongruenten Situationen zu kommen, also Diskrepanzen halten wir ganz schlecht aus als Mensch, das macht uns menschlich, das ist etwas ganz Gesundes, was ganz Menschliches, aber kann dann manchmal in so Richtungen gehen, die eigentlich langfristig schädlich für uns sein können. Und da ist ich finde, da steckt eine ganz große Tragik dahinter, dass Betroffene eher ertragen, dass sie selber schuld sind, als zu ertragen, dass die Unsicherheit da ist, dass schreckliche Dinge passieren. Ich finde, das ist irgendwie ganz tragisch.
Dass man es eben nicht verdient hat und dass der andere wirklich in der Form, eben nicht in Schutz genommen wird, also der Täter, sondern dass man irgendwie erträgt, was der eigentlich getan hat. Also dadurch wird ja eigentlich das Menschenbild erschüttert. Also irgendwie wird dieses Menschenbild geschützt davor, dass man selbst abgewertet wird. Und wenn wir diese Dissonanz nochmal weiter denken, dann können eben später bei Betroffenen, also diese Dissonanz zwischen Schutz und Bedrohung, dann können intensive Wünsche nach Nähe entstehen, die aber auch mit Ohnmacht und Selbstzerstörung verknüpft bleiben. Also das kann zu selbstschädigenden Reinszenierungen führen, zum Beispiel durch Wiederholung destruktiver Beziehungen. Da wird unbewusst versucht, eigentlich eine Heilung alter Wunden zu erzwingen. Gute, stabile PartnerInnen wirken oft eher langweilig oder unattraktiv, weil sie keine Verbindung zu diesen verinnerlichten traumatischen Beziehungsmustern herstellen. Also was wir da also am Anfang gelernt haben oder gehört haben über diese Erfahrungen, frühen Erfahrungen. Und die Folge sind eben Vermeidung guter Beziehungen und wiederkehrende destruktive Beziehungskonstellationen.
Also ich weiß, ihr könnt es nicht mehr abwarten, dass es jetzt endlich zur medizinisch-neurobiologischen Perspektive kommt. Und deswegen halte ich euch auch nicht mehr länger davon ab, mehr davon zu erfahren. Und es hat eigentlich einen ganz spannenden Ansatz, wofür es erstmal wichtig ist, was überhaupt auch in diesem ganzen Verarbeitungsprozess im Gehirn für wichtige Strukturen gibt. Was passiert eigentlich, wenn bestimmte Sachen passieren, wie wir das in unserem Kopf generell verarbeitet? Und da bin ich ganz schön gespannt, was ihr euch aus den letzten Folgen noch gemerkt habt, weil wir werden auch heute wieder über Gehirnstrukturen sprechen, über die wir schon häufiger mal gesprochen haben. Also ja, enttäuscht mich nicht, Leute.
Präfrontaler Kortex, Amygdala, Hippocampus.
Mein Gott, ja, davon kommen tatsächlich Sachen dran. Thalamus ist ein super Stichwort, denn da fängt es jetzt erstmal eigentlich an.
War der Thalamus nicht genau das Einzige, was ich nicht gesagt habe?
Wirklich? Du hast Hippocampus und Amygdala gesagt. Also, Stichpunkt Thalamus. Durch den Thalamus muss man, wenn man in das Bewusstsein möchte. Das Thalamus ist das Tor zu unserem Bewusstsein und ist so ein bisschen wie so eine Security-Frau, die entscheidet, wer rein darf und wer draußen bleiben muss. Der Thalamus sortiert in dem Sinne vor, welche Informationen für uns gerade in dieser Situation wichtig sind und welche nicht. Also wenn man das mit einem Club vergleicht, sagt die Security-Frau hier halt, sind diese GästInnen wichtig, dürfen die rein, sind die cool genug oder sind sie für uns einfach nicht relevant und dürfen halt nicht hinein. Und das passiert alles unterbewusst. Also darauf haben wir gar keinen Einfluss. Das ist sozusagen, wenn wir jetzt auf einer Party sind und wahrnehmen, dass jemand sagt, zum Beispiel unseren Namen sagt, dann wird es vom Thalamus vorher reingelassen und dadurch wird es uns bewusst. Bis hierhin ist, wie gesagt, alles unterbewusst und die nächste Station auf unserer Reise ist die, Trommelwirbel, Amygdala. Leon, du hast es vorhin schon gesagt, ich bin unfassbar froh, dass du dich an diese Region erinnern kannst, weil die Amygdala ist im Endeffekt super, 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 super wichtig, vor allem, weil wir auch schon über den Stress im Kopf geredet haben und da war die Amygdala ja immer ein Riesenstichwort. Und ja, im Endeffekt hat sie halt eine besondere Rolle im Rahmen auch von der Konditionierung der Angst. Denn hier sind unter anderem Erinnerungen und Emotionen im Doppelpack verpackt. Hier ist es im Endeffekt auch so, dass dadurch, dass es hier auf diese Art und Weise so abgespeichert ist, kann es dazu führen, dass entsprechende Erinnerungen oder Emotionen abgerufen werden, weil etwas an eine Situation zum Beispiel erinnert. Und dann hat man aber gar nicht so richtig die Einordnung im Kopf. Also man weiß jetzt gar nicht so richtig, okay, war das jetzt vor einem Jahr an einem Mittwoch morgens und vorher habe ich mit meiner Familie gefrühstückt und danach war ich noch Fußball spielen. Sondern es geht hier wirklich primär darum, dass eine bestimmte Emotion geweckt werden kann. Und das ist auch vor allem im Rahmen der PTBS, gleich wenn wir auf das, was halt nicht normal läuft, zu sprechen kommen, besonders wichtig. Und jetzt kommen wir zum Hippocampus, zu unserem Seepferdchen. Und das hat Leon vorhin auch schon total klasse gesagt. Es wird heute auch wieder um den Hippocampus gehen. Ich bin wie immer noch sehr, sehr stolz. Und hier passiert das, was in der Amygdala praktisch noch nicht passiert ist. Also hier wird es eingeordnet. Hier wird dem Ganzen sozusagen nochmal so ein Zettel gegeben mit Datum, Ort und einem bestimmten Kontext. Also es geht im Endeffekt darum, dass hier das Ganze nochmal sortiert abgeheftet wird. Und wo wird es abgeheftet? In unserem Langzeitgedächtnis. Das Langzeitgedächtnis wird im Endeffekt in der Großhirnrinde abgespeichert. Also da vermutet man das Langzeitgedächtnis. Deswegen, im Endeffekt ist es ja alles ein riesen Zusammenspiel von all diesen Parts, weil wir machen kein Mapping im Gehirn. Wir machen das nicht wie bei einer Landkarte, dass wir sagen, da ist die Hauptstadt, da ist dieses Bundesland und dort wird das und das gemacht. Wir teilen den Regionen ja keine explizite Funktion zu, aber man weiß, dass das alles miteinander zusammenspielt und durch bestimmte funktionale MRT-Aufnahmen kann man halt vermuten, dass dort ein Großteil von diesem sitzt und so weiter und so fort. Das jetzt erstmal dazu. Und ich weiß nicht, ob sich das jetzt schon vermuten lässt, wo vielleicht im Rahmen der PTBS etwas nicht so richtig funktioniert. Das ist nämlich genau dieser Schritt zwischen Amygdala und Hippocampus. Es ist nämlich im Endeffekt so, dass die Amygdala, also dass der Hippocampus durch so viele Stresshormone, Noradrenalin und so weiter nicht mehr richtig arbeiten kann in so einer traumatischen Situation. Und dadurch werden die Erinnerungen, die in dieser traumatischen Situation gesammelt werden, nicht richtig abgespeichert. Sie werden praktisch zwischengespeichert und mit einer Emotion verknüpft, aber es gibt keinen Kontext. Dadurch kann man dann auch von einer hippocampalen Amnesie reden. Und das ist so ein bisschen das, was ihr auch als fragmentär beschrieben habt, weil hier halt einfach kein Kontext vorhanden ist. Also es wird nicht richtig sortiert. Es wird zwischengespeichert, aber halt nicht richtig verarbeitet.
Dazu nutze ich ganz gerne in der Behandlung die Schrankmetapher. Also ich versuche zu beschreiben, ne, wie sich so dieses fragmentierte Gedächtnis eigentlich so zeigt und dass man, wie wenn man seinen Kleiderschrank sortiert, die Hosen in das eine Fach, die Socken da rein, die Unterhemden nach Farben sortiert. So würde das im besten Falle ablaufen, aber bei einem Trauma.
Und stell dir vor, ich stehe hinter dir und sag die ganze Zeit, Deborah, schneller, schneller, die Socken müssen in die Schublade oder die. Und dann
genau,
geht's ja
und im Trauma
werden.
Ist das quasi alles einmal Chaos und alles durcheinander. Und dann kann das nämlich sein, dass man dann irgendwann im Verlauf mal irgendwie eine Schublade aufmacht und dann springt eigentlich irgendwas entgegen, was man gar nicht sehen wollte. Oder auch manchmal gehen manche Türen automatisch auf und springen einen dann so an und dann liegen da die ganzen unsortierten Klamotten. Und es geht dann darum, eigentlich das nochmal wieder neu zu elaborieren, also neu zu sortieren in den Schrank. Und ich finde, das passt aber eigentlich ganz schön nochmal zu deiner medizinischen, neurologischen Sichtweise, um das nochmal zu erklären, was da eigentlich passiert, ne?
Und ich glaube, das kann den Menschen auch total viel Gewissheit geben. Also, dass man einfach sagt, hey, du bist jetzt nicht irgendwie komisch, dass dir auf einmal diese Socken entgegenspringen im Bild dieser Erinnerung. Also, dass du diese Flashbacks hast oder diese Intrusion, sondern es macht einfach Sinn, weil die einfach zwischengespeichert sind bei der Amygdala mit diesen Emotionen und da auch nicht so richtig abgeheftet werden und noch nicht bewusst eingeordnet wurden. Und dadurch kann es halt sein, dass einem diese Dinge entgegenspringen. Und das erklärt dann auch so ein bisschen, warum man Erinnerungslücken auf der einen Seite hat, also auf der rationalen Seite, sage ich jetzt mal, dass es irgendwie so ein bisschen durcheinander ist und verschoben, aber auf der anderen Seite intensive Erinnerungen im emotionalen Sinne hat, weil eben diese Infos einfach bei der Amygdala stecken geblieben sind. Und was ich dazu sagen möchte ist, ich versuche das ja immer super anschaulich zu erklären, damit man einfach das ein bisschen besser neurobiologisch nachvollziehen kann. Aber natürlich ist jetzt meine Metapher oder Deborahs Metapher mit den Socken, das entspricht jetzt nicht genau dem, was da abläuft. Und da spielen auch ganz viele andere Sachen mit rein. Zum Beispiel unsere Stressachse im Gehirn oder Cortisol, Opiate und so weiter. Also ganz viele Dinge, die in unserem Körper in einer Stresssituation gebildet werden oder nicht gebildet werden und die dadurch dazu führen, dass dieser Prozess nicht richtig ablaufen kann. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Veränderungen, die sich dann in unserem Gehirn niederschreiben, weshalb es dann zum Beispiel auch zu diesem Hyperarousal kommt. Die Amygdala ist natürlich ein Ort, der sehr viel im Gehirn mit Stress zu tun hat. Und wenn man eine solche Situation erlebt hat, dann kann es dazu kommen, dass die Amygdala im Endeffekt, weil es ja auch das Gefahrenzentrum ist, überaktiv ist. Und dadurch kommt es dann zu sehr starken Reaktionen auf traumaassoziierte Reize, wie zum Beispiel Geräusche, Gerüche, Bilder oder ähnliches. Weil hier sind die Emotionen mit den Erinnerungen zwischengelagert und vernetzt und gleichzeitig ist die Amygdala aber auch das Gefahrenzentrum. Und ist dann in dem Sinne hyperaktiv und führt dazu, dass wir dann erschrecken an Stellen, wo wir vielleicht nicht erschrecken würden. Stichwort Hyperarousal. Und zum Thema Gedächtnis und Orientierung habe ich ja gerade, ich lasse jetzt die Frage einfach weg, welche Region dafür verantwortlich ist und sage es euch einfach, damit ich nicht wieder enttäuscht werde, ist der Hippocampus. Also,
das hätte ich gewusst.
Immer. Ja, ja.
Das ist einfach.
Genau, das hätte ich gewusst.
Natürlich.
Nein, ich stelle euch natürlich nicht bloß. Ich wollte es einfach nur selber sagen, dass ich das so toll weiß. Auf jeden Fall ist es im Hippocampus so, dass hier so Stichwort Gedächtnis und Orientierung ganz, ganz viel läuft. Und da wurde auch festgestellt, dass er tatsächlich bei Menschen mit einer PTBS, die auch chronisch ist, kleiner ist und weniger aktiv. Und das führt dann ja eigentlich zu so einem Teufelskreis, weil dadurch, dass man in der traumatischen Situation sowieso durch dieses, wir stellen uns jetzt nochmal Deborah, die die Socken und Sachen einsortiert, vor und ich stehe dahinter mit einem Knüppel und stress sie die ganze Zeit, das funktioniert ja dann in der traumatischen Reaktion einfach normal nicht mehr. Also es ist ja ganz normal. Auf der anderen Seite ist es dann aber bei den langfristigen Krankheitsverläufen halt auch so, dass der Hippocampus tatsächlich kleiner und weniger aktiv ist, was dann ja wieder dazu führt, dass dann auch weitere Sachen irgendwie schlechter eingeordnet werden können in Zeit und Raum und dementsprechend so ein kleiner Teufelskreis vielleicht auch.
So, dann komme ich zum letzten Teil der integrativen Sichtweise, nämlich unserer Therapie von Traumafolgestörung. Die Leitlinien sagen, dass zur Behandlung einmal die Traumakonfrontation gehört, dann aber auch die Berücksichtigung von Schwierigkeiten der Affektregulation. Das ist das, was wir ganz, ganz häufig bei den Betroffenen erleben. Ergänzend kann man auch Psychopharmakotherapie einsetzen, welches aber nicht die Psychotherapie ersetzen kann. Und dann werden auch noch adjuvante Verfahren wie Ergotherapie, Kunsttherapie und Musiktherapie in ein traumaspezifisches Gesamtbehandlungskonzept häufig berücksichtigt oder sollten berücksichtigt werden. Dann gibt es jetzt von jeder Schule traumaspezifische oder traumafokussierte Behandlungsansätze. Ich möchte nur stichpunktmäßig einmal einige nennen. Also es gibt zum Beispiel die prolongierte Expositionstherapie von FOA, die kognitive Verarbeitungstherapie oder kognitive Therapien zum Beispiel von Ehlers und Clark, narrative Expositionstherapie von Schauer, EMDR von Shapiro. Genau, um da nur wirklich einige zu nennen. Darauf möchten wir aber noch verweisen. Da werden wir jetzt in weiteren ExpertInnen-Folgen noch spezifischer drauf eingehen, weil das sonst einfach viel zu komplex ist. Wichtig ist da einfach nur zu sagen, dass man in der Behandlung von PTBS einfach verschiedene Komponenten immer mit einbezieht. Also es gibt imaginative Exposition, die das Gedächtnis verändert, also auf das Traumagedächtnis eingeht. Exposition in vivo, also wo es um die Bewältigung der Symptomatik, also der körperlichen Symptome zum Beispiel auch geht. Und vor allem bei der kognitiven Verhaltenstherapie, aber auch natürlich um die kognitive Umstrukturierung, also die Veränderung von Annahmen, Schemata und Gefühlen. Also das nur als ganz kleinen Überblick. Da werden wir aber, wie gesagt, in weiteren Folgen drauf eingehen. Und ja, ich bin gespannt, was wir da noch so zu hören bekommen.
Kleiner Teaser.
Genau.
Und jetzt die Kirche der Wahrheit.
Trommelwirbel.
Was hat es mit Kriegszitterern auf sich, habe ich vor ungefähr einer Stunde gefragt. Ja, im Ersten Weltkrieg galten traumatisierte Soldaten als Kriegszitterer, wurden so bezeichnet. Die galten aber nicht als Verletzte, sondern als Feiglinge. Ja, man sprach ihnen die Ehre ab und erklärte sie eigentlich zu unmoralischen Invaliden. Und ähnlich war es auch noch im Zweiten Weltkrieg. Und erst die Aufarbeitung der Verbrechen des Krieges und später auch die Rückkehr der Vietnam-Veteranen aus dem Vietnamkrieg rückte diese seelischen Verwüstungen ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Und da hat man auch erst begonnen, das, was die Betroffenen geschildert haben, nicht länger als Schwäche oder Simulation oder Form der Fahnenflucht zu verstehen, sondern als eine wirklich tief sitzende psychische Verletzung. Und daraus hat sich auch wirklich erst die Diagnose der posttraumatischen Belastungsstörung entwickelt.
Mhm.
Ja, okay. Mega wichtig, dass das mittlerweile so anerkannt wird und generell Leute nochmal, Stichwort psychische Erkrankungen und Schwäche, das hat nichts, aber wirklich gar nichts miteinander zu tun.
Genau, und die zweite Frage war, kann man ein Trauma vererben? Wir haben ja die ganze Zeit immer zwischen Traumaereignis und Traumafolgen gesprochen. Und das Trauma selbst ist ja, wie wir gehört haben, ein Ereignis. Das kann nicht vererbt werden. Die Traumafolgen wiederum können in der Familie weitergegeben werden. Das wird so über diese transgenerationalen oder intergenerationalen Transmissionen von Traumata geregelt, aber tatsächlich weiß man bei der Epigenetik nicht, ob beim Menschen so etwas auch passiert. Also es wurde bisher noch nicht nachgewiesen, es ist in Mäusemodellen nachgewiesen worden. Was es aber gibt, sind die psychosozialen Übertragungswege, also wie Form des Modelllernens, der Bindung. Und man spricht da auch von einem innerfamiliären Wiederholungszwang. Also wenn sich ungelöste Konflikte in einer Familie über die Generationen hinweg wiederholen. Und man kann sich's ja vorstellen. Also wenn man Großeltern hat, die schwer traumatisiert waren, die eine unbehandelte posttraumatische Belastungsstörung hatten, die chronisch wurde, vielleicht auch noch Folgesymptome wie Depressionen und so weiter. Wenn die dann die Eltern erziehen, kann man sich vorstellen, was da los ist im Erziehungsstil, in der Form zu kommunizieren, sich zu binden, was für Familienerzählungen oder Familiengeheimnisse da entstehen und was dann eben weitergegeben wird, einfach weil man natürlich davon geprägt ist, auch im Familiengefühl. Heute sind wir fertig mit Traumatisierungen und posttraumatischer Belastungsstörung. Vielen Dank für so viel interessanten Input an euch.
Ja, gerne. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Lasst uns doch gerne eine Bewertung da, gerne liked das oder gebt auch konstruktives Feedback. Wir freuen uns da immer sehr drüber und werden auch dann bei Zeiten darauf eingehen. Also von daher, legt los.
Genau. Tschüss.
Tschüss.
Macht's gut. Ciao.